Ja, es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist eine Freude, gemeinsam anzubeten. Wir haben diese Woche enorm bereichernd erlebt. Danke für eure Gastfreundschaft. Wir durften hier in den Räumlichkeiten wohnen. Wir durften mitgestalten, Kirche miteinander sein in dieser Zeit. Und ich freue mich auch, mit meiner Familie hier sein zu dürfen, viele vertraute Gesichter und Freunde zu sehen. Du hast es vorhin gesagt, Matthias, unsere Gemeinden verbinden schon Jahrzehnte zusammen, Freundschaften schon in den älteren Generationen. Ich glaube, für ganz viele von unserer Gemeinde, wenn man nach Berlin kommt und ein Sonntag dann auch irgendwie in dieser Zeit liegt, dann geht man in die Lukas-Gemeinde, weil das ist der Ort, wo wir verbunden sind, wo Herz zu Herz Freundschaften sind und wo man irgendwie in der Vergangenheit immer schon gemeinsam gebaut hat und das auch immer wieder tut. Ich möchte heute über das Gute, das Unvergleichbare derjenigen Botschaft reden, die mein Leben und die das Leben von vielen von uns tiefgreifend verändert hat. Es ist die Botschaft, die Grund dafür ist, dass wir heute Morgen uns versammeln. Oder heute Mittag, dass wir an einem Sonntag, 12 Uhr, wohin gehen, um uns zu treffen. Es ist die Botschaft, die der Grund ist dafür, dass es Christen gibt, dass es Kirche gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es unsere Verantwortung ist, persönlich, aber auch als Gemeinde, immer wieder Dinge zu aktualisieren, die allzu selbstverständlich werden können. Die Fragen immer wieder zu bewegen, wieso sind wir eigentlich hier? Wieso glaube ich? Wer glaube ich wirklich, dass Jesus ist? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wieso ist Kirche? Und bei aller Unterschiedlichkeit, wenn wir von heute zurückschauen, in das erste Jahrhundert, in die Welt des ersten Jahrhunderts, bei allen den Dingen, die man nicht ganz vergleichen kann, gibt es auch faszinierende Überlappungen. Auch damals gab es eine Vielzahl von Weltanschauungen, von Hintergrundbildern darüber, wer der Mensch ist und wozu er eigentlich auf dieser Welt ist. Und in das hinein, in diese Zeit hinein, kommt vor 2000 Jahren eine Botschaft, die all diese Fragen in ein ganz neues Licht stellt.
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Das sind die ersten Verse des Johannesevangeliums. Und das erste Kapitel dieses Johannesevangeliums wird uns heute während der Predigt begleiten, mit Linnea und mit Lizzie. Evangelium heißt gute Botschaft. Es kommt aus dem Griechischen Euangelion, gute Nachricht oder gute Botschaft. Und wie unsere Welt war auch die Welt des Neuen Testaments gefüllt mit eben verschiedenen Weltbildern und Götterkulten und mit vielen solchen vermeintlichen guten Botschaften, Evangelien. Da war einerseits der griechische Götter- und Heldenkult, der den Menschen Raum gab, dass man sich durch Mut und heroische Taten selbst zu Halbgöttern machen und in der Geschichte verewigen konnte. Da war der römische Götterhimmel, der so verhängt war mit dem Alltag der Menschen, dass Erfolg, gute Ernte, Fruchtbarkeit durch ein gutes Verhältnis zu diesen Göttern verdient und ihre Gunst durch Opfer sichergestellt werden konnte. Und da waren die guten Botschaften, die vielen Evangelien des Kaisers. Sie hatten mit ihm, sie hatten mit dem ewigen römischen Reich und sie hatten mit dem römischen Frieden zu tun. So wurden die großen römischen Festzeiten wie Geburtstage, die Jahrestage der Thronbesteigungen eines Kaisers, die Errungenschaften und Siege des römischen Heeres als Evangelien bezeichnet. Und Herolde gingen von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz und verkündeten eine gute Nachricht. Die Stadt Rom, die im ersten Jahrhundert das erste Mal über 1 Million Menschen zählte, sie war gefüllt mit Monumenten dieser guten Nachrichten. Mit Triumphbögen von Errungenschaften, mit Statuen von diesen großen Kaisern, mit Großbauten zu Ehren dieser Figuren. Und so war da im ersten Jahrhundert auch eine Person, er war Mensch, aber nicht nur. Das haben die Leute um ihn verkündet. Das haben die Schriften bezeugt und das haben diese Herolde verbreitet. Er war göttlicher Natur, wurde Sohn Gottes, Wohltäter und Heiland genannt und sein Name war Kaiser Tiberius. Tiberius war der Adoptivsohn des verstorbenen Kaisers Augustus, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, der nach seinem Tod verehrt wurde und schon zu seiner Lebzeit selbst mitgeplant hat, dass er verehrt werden wollte als der Vatergott im Himmel. Sein Gesicht war auf allen Münzen im Imperium, seine Errungenschaften wurden besungen und architektonisch gehuldigt. Und mitten hinein in diese Zeit wird erzählt von einem anderen Menschen, nämlich von Jesus aus Nazareth in Galiläa, einer ländlichen Gegend am östlichen Rand des Reiches, einem Wanderprediger aus unbedeutendem Haus. Er trug keine Titel, er besaß keinerlei militärische Macht. Und doch reisten Menschen von immer weiter weg heran, um ihn zu sehen, um ihn zu hören, um ihn zu erleben. Menschen ließen ihre Arbeit, ihr Vertrautes, ja ihre Familien hinter sich und schlossen sich diesem Jesus und seiner Bewegung an. Er heilte Kranke, hatte Gemeinschaft mit Ausgeschlossenen, wurde Christus, Messias genannt, er starb am Kreuz und dann wurden Menschen Zeugen seiner Auferstehung. 7 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus stirbt dieser Tiberius, der Sohn des toten Gottes Augustus, der Mensch, der Gott sein wollte und ist seitdem Geschichte. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Gott, der Mensch wurde, stand von den Toten auf und schreibt seitdem Geschichte. Wo auch immer heute auf der Welt nach dem Datum gefragt wird, wird dieser Jesus bewusst oder unbewusst bezeugt. Überall, wo Menschen seit 2000 Jahren als Kirche von kleinen Untergrundtreffen am Anfang im ersten Jahrhundert über große Versammlungen ganzer Städte in mittelalterlichen Basilikas bis zum heutigen Gottesdienst inmitten von säkularen, pluralen Gesellschaften und Großstädten, wie wir heute in Berlin, überall, wo Menschen zusammenkommen, als Gemeinschaft der Glaubenden, dann tun sie das nicht einfach, weil Jesus tolle Sachen gesagt hat. Nicht einfach, weil er eine faszinierende Persönlichkeit war, sondern weil sie glauben, dass er auferstanden ist und lebt. Und dass dies ihr eigenes Leben damit in ein ganz neues Licht rückt. Weil wir glauben, dass Jesus die gute Nachricht ist. Dies ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So beginnt die Darstellung dieser guten Nachricht, die der Evangelist Markus niedergeschrieben hat. Inhalt dieser guten Nachricht ist keine gute Information über etwas, sondern sie ist Jesus, der gute Gott selbst, der sich in Beziehung zu uns Menschen setzt und uns in Gemeinschaft mit ihm ruft. Und dieser gute Gott ist nicht eine gute Nachricht unter vielen, und für einige, sondern sie ist die gute Nachricht für alle. Gott wurde Mensch, um uns zu retten, zu vergeben, zu heilen, nicht aufgrund unseres Tuns, sondern aufgrund seiner Liebe. Und diese Nachricht ist nicht erst 2000 Jahre alt, sie beginnt mit dem Anfang von allem, was ist, dem Anfang der Schöpfung, weil Jesus der Ursprung von allem ist, von Himmel und Erde, von allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Gottes Liebe gilt seiner Schöpfung seit Anbeginn der Zeit und ist uns in Christus nochmal offenbart worden. Wir haben vorhin gehört, im Anfang war das Wort und alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist.
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Wie in der Welt des Neuen Testaments werden auch in unserer Welt und in unserer Zeit eine Vielzahl von vermeintlich guten Nachrichten verkündet, die uns Erlösung, die uns Freiheit, die uns ein erfülltes Leben versprechen. Sie werben um unsere Aufmerksamkeit und um unser Vertrauen. Da gibt es die gute Nachricht der Selbstverwirklichung. Durch das Anschaffen der richtigen Güter, den Besitz von Geld, das dir die Welt erschließt, Selbstverwirklichung durch Konsum und durch das richtige Haben. Das gibt es die gute Nachricht der Selbstverwirklichung, dass du dein Leben durch Erfolg, durch Dinge, die du tust, indem du dich selbst auf Vordermann bringst, zur Erfüllung bringen kannst, dass du dir selbst dadurch einen Namen machen kannst. Da gibt es die gute Nachricht eines Seelenverwandten, der da draußen auf dich warten und der alle deine Sehnsüchte stillen wird. Es gibt die gute Nachricht und sie taucht in unterschiedlichsten Formen immer wieder auf, dass wir Menschen die Geschichte in eigene Hand nehmen und vorantreiben können, sodass wir uns unser eigenes Paradies schaffen. Es kann so aussehen, dass wir die Vorstellungen haben, wir schaffen Gerechtigkeit durch die richtigen Initiativen. Wir merzen Schmerz und Leid aus durch technologischen Fortschritt. Wir verlängern unser Leben durch Forschung. Welche guten Nachrichten schenken wir Glauben? Welches Evangelium bestimmt unseren eigenen Alltag? Wo kommen eigentlich unsere tiefen Sehnsüchte nach Annahme und Liebe, nach Bedeutung und Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit her? Warum steckt in uns diese tiefe Ahnung, dass gewisse Dinge in dieser Welt nicht so sind, wie sie sein sollten? Mit diesen Fragen sind wir hineingestellt mitten in die Geschichte der Bibel. Unser Leben, diese Welt, wird dort bezeugt, ist eine Gabe, die uns auf den Geber, auf die Quelle von allem verweist. Seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit, seine Schönheit, er selbst ist der, nach dem wir uns eigentlich zutiefst sehnen. Und so oft bleiben wir bei der Gabe selbst, bei der Gabe stehen. Wir machen geschaffenes Gutes zu Götzen. Dinge, die gut sind, aber die nicht das Ziel von allem sind, die nicht die Quelle sind. Wir stellen uns selbst ins Zentrum. Sünde hat viele Facetten. Es hat eine moralische Dimension, weil wir uns an anderen und an Gott schuldig machen. Es hat eine Dimension der Verblendung, weil wir uns von Dingen blenden lassen, die gar nicht Quelle des Lichts sind. Es hat auch eine Dimension, in der wir uns von Gott abwenden und uns so auf uns selbst verkrümmen. Martin Luther hat diese faszinierende Definition von Sünde. Wir lesen, das stimmt mit der Schrift überein, die den Menschen als einen beschreibt, der so sehr in sich verkrümmt ist, dass er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter auf sich verdreht und sich in allem sucht. Ich finde mich da wieder. Es macht etwas mit unserem Wesen. Es ist eine Verkennung dessen, wie die Dinge wirklich sind und prägt uns. Und in all dem hört Gottes Gnade doch nicht auf. Gibt er seine Schöpfung, seine Welt, dich und mich nicht auf. Er ruft wie damals Johannes, Menschen zu Zeugen. Er wirkt im Heiligen Geist unter uns und er klopft an unser Herz. Denn das menschliche Herz ist der Ort, wo sich unsere Schicksale formen und wo sich die Wege bahnen.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Jesus kommt und verkündet die gute Botschaft von einem kommenden Reich. Und er deutet dieses Königreich Gottes, dieses Heil für uns Menschen, ist hier und jetzt Realität geworden. Er heilt, er beruft, er erweckt zu neuem Leben, er spricht mit Vollmacht, er bringt Perspektive in Auswegslosigkeit, Ordnung in Chaos, Leben in Tod geglaubtes. Und die Menschen beginnen zu fragen, wer ist dieser Jesus? Ein Prophet? Ein Lehrer? Ein Heiler? Oder ist er mehr? Was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Es heißt eben, mehr zu sehen als die innerweltlichen Dinge, die wir für gut und erstrebenswert halten. Es heißt, den Blick auf die Quelle all dieser Dinge zu richten und ihr Glauben zu schenken, sich ihr anzuvertrauen. Christsein war zuerst eine Fremdbezeichnung. Menschen wurden von anderen so genannt, weil sie Christus als ihren Herrn verkündeten, weil sie sich ihm zuwandten und in der Verheißung lebten, dass er auferstanden ist und dass er regiert. Was glaubt ihr, wer ich bin? Fragte Jesus bereits seine Jünger. Und diese Frage führt zum Kern der Sache. Ein Prophet, ein Lehrer, ein Heiler und mehr. Derjenige, der wirklich Sünden vergeben und von ihr nicht geknechtet werden kann. Derjenige, der den Tod nicht festhalten konnte und ihm dadurch die Macht genommen hat. Derjenige, der Gott verkündet hat, aber der Gott selbst verkörpert, der Gott ist. Und die Frage bleibt die gleiche bis heute. Und ihr, wer glaubt ihr, wer ich sei? Was ist unsere Antwort?
Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben.
Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden.
Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.
Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.
Allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut,
nicht aus dem Willen des Fleisches,
nicht aus dem Willen des Mannes,
sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war.
Christsein heißt, diesem Jesus Glauben zu schenken. Heißt, Antwort zu geben auf die Frage, und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei, mit, wie es Petrus gesagt hat, du bist der Gesalbte, du bist der Messias des höchsten Gottes. Oder wie Thomas, du bist mein Herr und mein Gott. Es gibt ganz spannende archäologische Funde aus der frühen Zeit der Antike, diesem römischen Reich im ersten Jahrhundert. Und eines meiner liebsten Zeichen ist sozusagen das erste christliche Logo. Das ist das Ichthysrat. Ichthys ist die Abkürzung für so das eines der ersten ganz kurzen, prägnanten Glaubensbekenntnisse der frühen Christen. Es ist der Anfangsbuchstabe von Jesus Christus, Theuios und Soter. Das heißt Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Ichthys heißt dann auch auf Griechisch Fisch. Deswegen war dann das zweite Logo, das man dann auch sehr, sehr früh gefunden hat, dieses Fischchen, das eigentlich einfach ein Akronym war für dieses Glaubensbekenntnis. Die frühen Christen haben mit der Frage, wer glaubt ihr, wer Jesus sei, mit dem hier geantwortet. Wir glauben, dass Jesus der Christus, der Gesalbte, der Messias ist. Wir glauben, dass er Gottes Sohn ist und wir glauben, dass er unser Leben erlöst hat. Ich liebe dieses Wort aus Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe vorhin schon kurz erzählt, mich verbindet und meine Glaubensgeschichte, mein Glaubensweg verbindet etwas Besonderes mit dieser Stadt. Weil ich durfte diese Erfahrung machen, mit 20 Jahren, als ich hier war, dass Jesus angeklopft hat an mein Herz. Der hat ganz viel an mein Herz angeklopft wahrscheinlich, aber ich durfte es hier hören. Und da ist immer auch etwas Geheimnishaftes dran. Was geschieht da eigentlich? Aber ich durfte es hören, ich durfte die Tür auftun und mein Leben ist nie mehr dasselbe gewesen seither. In allen Fragen, in allem Schwierigen, in allen Herausforderungen, was Mitte geworden ist von meinem Leben, ist dieser Jesus ist Herr meines Lebens und alles andere darf sich darum herum einordnen. Jesus in sein Herz aufnehmen heißt, dass wir beginnen, aus seiner Annahme und Liebe zu leben. Dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen und auch darauf vertrauen dürfen, dass wir es wirklich sind. Kinder eines Gottes, der sich von Anbeginn der Zeit verschenkt, Schöpfer aller Lebens, der heute, hier und jetzt unsere Herzen erneuern, unser Leben verändern, unsere Wege bahnen will. Kinder Gottes zu sein heißt, zu leben in einer Perspektive, die das Leben weitergibt, die Leben spendet und Hoffnung verschenkt. Jesus und sich aufzunehmen heißt, sich von dem Licht anzünden zu lassen, das unvergängliches Leben bringt und so mehr und mehr selbst zu leuchten. Und das Wahnsinnige, das Faszinierende an unserem Glauben ist, dass dieses Licht nicht begrenzt ist und es auch nicht irgendwie in kleinen Rationen für besonders Gerechte oder für eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, sondern dass dieses Licht für alle ist. Für alle, die Jesus in sich aufnehmen wollen, für alle, die Kinder Gottes sein wollen und sich nach einer Gemeinschaft mit dem einen, wahren, lebendigen, unvergänglichen und heilmachenden Gott sehnen. Wenn wir also Jesus in uns aufnehmen, dann lebt dieses Leben, dieses Licht, ja der Auferstandene selbst, in uns. Und dann sind wir von ihm mit der Kraft des Heiligen Geistes in diese Welt gesendet. Und das haben die ersten Jünger ernst genommen. Sie haben sich rufen lassen. Sie haben gemerkt, was wir erlebt haben, ist zu gut, zu lebensverändernd, als dass wir es für uns behalten können. Es hat ihnen viel gekostet, den meisten das Leben. Doch sie waren Zeugen, sie haben vorgelebt und sie haben verkündet. Der Auferstehende lebt und er ist Herr. Und weil sie treu waren, weil sie sich haben rufen lassen, haben das andere empfangen. Und auch wiederum diese haben es bezeugt und weitergegeben. Und so sind wir heute hier, wegen all der Menschen, die empfangen haben und die treu weitergegeben haben, sind wir heute hier als Teil dieser Gemeinschaft der Glaubenden. Und auch wir geben weiter, was wir empfangen haben. Wir verkünden, Jesus ist Herr unserer Leben. Wir dürfen jetzt erfahren, er hat uns befreit und hineinversetzt in sein Reich. Wir dürfen erzählen, was es heißt, aus seiner Kraft zu leben. Wir dürfen selbst das erfahren und weitergeben. Wir dürfen das sogar auch bezeugen in allem Schwierigen, in allem Scheitern, in allem Leid. Wir dürfen bezeugen, dass dieser Gott mit uns ist. Weil der christliche Glaube, der ist nicht eine Feelgood-Religion. Der christliche Glaube hat seine Mitte im Kreuz. Wir glauben an einen Gott, der sich bis zum Letzten mit uns identifiziert hat, der sich gnädig erwiesen hat und der auferstanden ist. Und deswegen ist er nicht nur am Leiden mit uns und einfach mit uns mit drin, sondern er gibt uns auch eine andere Perspektive. Dass all das, was wir jetzt nicht verstehen, all das, was schwer ist, all das, was wir nicht einordnen können, uns nicht verzweifeln lassen muss, sondern dass wir das mit ihm teilen können. Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir möchten abschließen mit den nächsten Versen aus Johannes 1 und dann möchte ich noch mit uns beten.
Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
Jesus, du bist Gott mit uns. Du bist Mensch geworden und du hast dich mit uns, mit unserem Leben, mit unserem Schicksal, mit unserer Geschichte identifiziert. Und du tust das bis heute. Du kennst uns, du kennst jeden und jede Einzelne hier drin. Du kennst unsere Lebenswege, du kennst unsere Fragen, du kennst die Dinge, woran wir hadern, das, was uns herausfordert, was uns vielleicht verzweifeln lässt. Du kennst unser Herz, du weißt um uns, du gehst uns nach. Du bist geduldig und treu, du klopfst an, du wartest, dass wir aufmachen. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem von uns Einzelnen redest, dass du dich immer wieder zeigst, dass wir in den alltäglichen Dingen entdecken dürfen, was es heißt, mit dir und für dich zu leben. Schenk uns Mut, wie das so viele Menschen vor uns gemacht haben, dass wir auch in all dem, wo man das noch gar nicht sieht, trotzdem mit unserem Leben, mit Wort und Tat bezeugen, du bist Herr. Schenk uns Hoffnung, dass nicht einfach etwas ist, was wir sagen, sondern etwas, wo wir wirklich aus dieser Hoffnung leben, aus dieser Perspektive in die Welt schauen dürfen. Dass all das bei dir aufgehoben ist und dass du vollenden wirst, was du angefangen hast. Du, der Auferstandene. Amen.